Meinem vergangenen Sonntag habe ich dazu angeregt, das Alte Testament mal wieder zu lesen, mit dem Schwerpunkt Prophetien, Verheißungen, Bibelstellen sich anzuschauen, die von dem Messias, von Christus, von Jesus sprechen. Jesus hat das gemacht, nachdem er auferstanden ist, mit seinen Jüngern hat Bibelarbeit gemacht, Bibelarbeit betrieben, angefangen bei Mose, den Propheten und den Psalmen, ihn nachzuweisen, dass er, der Jesus, dass er Christus, dass er sterben musste. Und offensichtlich ist ihm das gelungen, dass er seine Jünger davon überzeugt hat, sodass sie selbst auch überzeugend geworden sind für andere Menschen. Er betont in dem Gespräch mit den Jüngern nach seiner Auferstehung, dass er sterben musste, dass dahinter eine Notwendigkeit steht, eine Absicht Gottes. Und dass sein Tod halt kein Zufall war oder ein Ausversehen oder halt ein Unglück. Jesus bemüht sich auch vor seinem Tod, die Jünger darauf vorzubereiten, damit sie nicht irritiert sind. Es gelingt ihm aber nur zum Teil. Und wie Christa das schon angedeutet hat, Christa Roos, ist gerade auch während des Abendmahls, als Jesus das Abendmahl einsetzt, sagt er ihnen nachdrücklich, dass er sterben muss. Und er gibt auch eine Begründung, wozu das nötig ist. Ich lese mal die Einsetzungsworte nach Matthäus aus Kapitel 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und über das Blut Jesu möchte ich heute sprechen. In diesen Abendmahlsworten erfährt dieses Wort vom Kelch, vom Blut Jesu eine besondere Bedeutung, Betonung. Über das Brot sagt Jesus nur ganz kurz einen Satz, aber zum Kelch sagt er erheblich mehr. Er betont die Vergebung der Sünden, die dadurch bewirkt wird und dass das durch sein Blut geschieht und das Ganze sozusagen im Kelch zusammengefasst ist und sie davon trinken sollen. Das ist mein Blut, das des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Wer jetzt nun oft genug und lange genug Abendmahl gefeiert hat, der nimmt das so hin. Aber ich habe mir mal so gedacht, wenn jemand vielleicht aus einer völlig anderen Kultur kommt, noch nie was von Abendmahl gehört hat und uns sieht, was hier wir so treiben und diese Einsetzungsworte hört. Blut fließt zur Vergebung der Sünden, dann denkt er sich schon, Aber dann, wenn er das dann auch trinken soll, auch wenn es zeichenhaft ist, dann kann es schon schwierig werden. Und man fragt sich dann schon, muss das eigentlich sein? Ist das nicht doch etwas anstößig? Und deshalb möchte ich euch ein bisschen mitnehmen ins Alte Testament, damit wir uns ja auf das einlassen, wie Gott sich die Dinge denkt. Das ist, glaube ich, eine Lektion, die wir immer wieder neu auch in unserem Leben lernen müssen, dass Gott manchmal Dinge ganz anders sieht, als wir uns das denken, als wir uns das wünschen, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich immer wieder das Wort Gottes, auch das Alte Testament vorzunehmen, um da einzusteigen und das zu verstehen. Man kann sagen, alle wichtigen Gedanken, die entscheidend sind für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, stehen mehr oder weniger in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Vielleicht auch noch im vierten nehmen wir noch dazu. Also in der Schöpfungsgeschichte und die Geschichten, die danach laufen. Da steht alles Wichtige drin. Nicht immer so, dass es einem sofort ins Gesicht springt. Aber wenn man ein bisschen drauf schaut, dann merkt man, da steht alles Wesentliche drin. So zum Beispiel auch dieser Zusammenhang zwischen Blut und, da heißt es noch Sühne, oder auch Erlösung, noch nicht so sehr Vergebung. So, So kann man sagen, dass in dem Augenblick, wo das Thema Sünde den Menschen betrifft, auch Blut fließt zur Sühnung. Kurze Geschichte von Adam und Eva jetzt aus meiner Sicht. Adam und Eva wollen unbedingt wissen, was gut und böse ist. Ist ja nicht schlecht, aber das wollen sie wissen. Aber Gott hat ihnen gesagt, das brauchen sie nicht zu wissen und das finden sie nicht gut. Um zu wissen, was gut und böse ist, müssen sie sündigen und das machen sie auch. Sie kennen den Ausdruck noch nicht, aber das passiert halt. Sie sündigen gegen Gott. Und dann passiert etwas mit ihnen. Sie erschrecken. Sie bekommen Angst. Über was erschrecken sie eigentlich? Unsere Nachbarn hatten eine süße kleine Katze bekommen. Und unsere Kinder haben, als sie klein waren, damit gerne gespielt. Aber dann haben sie irgendwann festgestellt, dass diese Katze ein Raubtier ist. Das verletzt und tötet. Also die Katze hat mit einer Maus gespielt und dann irgendwann auch, und das fanden sie gruselig, haben versucht, mit einmal Wasser drauf zu gießen und so solche Sachen. Aber die Katze wusste halt nicht, was meine Kinder wollten. Die Katze ist ein Raubtier, selbst wenn wir sie zu Hause haben. Sie tötet und kann aber nichts dafür. Sie tut es, ich glaube, unsere Katze, Nachbarskatze, vielleicht nicht aus Hunger, aber doch aus Instinkt. Jedenfalls tut sie es nicht aus Bosheit. Nicht aus Bosheit und noch nicht aus Lust an Grausamkeit. Tiere haben eine ganze Menge nicht, was wir haben. Sie haben nicht die Kreativität, nicht den Verstand, nicht das Bewusstsein. Und das sind Voraussetzungen, um grausam zu sein. Und das haben wir Menschen aber. Wir wissen selber um unsere eigene Verletzlichkeit. Wir wissen, was wehtut, was uns schmerzt, was uns tierisch Angst macht, was uns ins Entsetzen versetzen kann. Und wir wissen, wie wir das bei anderen Menschen machen können. Wie wir ihnen Angst machen können, wie wir sie quälen können. All das wissen wir. Und Adam und Eva haben das auf einmal mitgekriegt. Sie konnten auf einmal unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und haben in sich hineingeguckt und festgestellt, das ist in mir das Gute, aber auf einmal erschreckend auch das Böse. Wir wissen um unsere eigene Verletzlichkeit. Ich glaube, das ist so ein Stück dieser Nacktheit, über diese Erschrecken. Da geht es gar nicht um Sex, sondern es geht um Erkenntnis dieser Verletzlichkeit und die Erkenntnis, wie wir andere verletzen können, dass sie auch verletzlich sind. Wir alle haben die Chance, die Möglichkeit, das, was wir denken, fühlen und so weiter, in uns zu verbergen. Keiner weiß, was in uns vorgeht, wenn wir es nicht rauslassen. Wir wissen um das Gute, was in uns lebt, aber wir wissen auch um das andere, zu dem wir fähig sind, was wir nicht, hoffentlich oft nicht tun, aber auch eben halt zu diesem Abgründigen und Bösen. Das weißt nur du allein. Und wenn du darauf guckst, kann das manchmal Angst machen. Und ich glaube, dass viele Menschen eigentlich das Böse nicht wollen und deswegen auch so eine Sehnsucht nach Erlösung davon haben. Das ist in uns Menschen, glaube ich, drin. Das, was also Adam und Eva da erleben, dieses Erkennen von Gut und Böse, das spielt sich in uns auch ab. Das ist halt Teil unseres Menschseins. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Anfangserzählung. Was macht Gott dann mit Adam und Eva? Ist so eine ganz kleine Notiz. Gott macht ihnen Kleider aus was? Aus Fell. Und dann heißt es dort, er bedeckte sie. Und da geht es gar nicht so sehr um das Schneidehandwerk, was da betont werden soll, sondern es geht um dieses Bedecken. Denn dieses Bedecken meint in seiner, als Bild, Sühne, Erlösung. Also Sünden zu vergeben, heißt sie zu bedecken. Es geht also hier um diesen Schutz, den Gott Adam und Eva gewährt, dadurch, dass er ihnen Felle macht, dass er ihnen Kleidung macht. Es geht also nicht um Konfektion, sondern um diese Bedeckung, dass er diese Angst, die die beiden auf einmal packt, einen Schutz gibt. Er will sie schützen mit den Fellen von Tieren. Ich vermute, wir haben heute keinen Kirschner unter uns. und auch kein Tierzüchter. Aber um an Felle von Tieren ranzukommen und da Kleider zu machen, ist natürlich etwas nötig. Was in dem Bericht nicht beschrieben wird, aber das den Leuten natürlich klar war. Wenn mein Schäfchen sein Fell hergeben soll, mit dem Leder, dann wird es sterben. Das heißt, also wir haben in diesem Schöpfungsbericht Kapitel 3 die Situation, dass Tiere sterben müssen, ihr Leben geben müssen, damit die Menschen bedeckt werden, geschützt werden, erlöst werden. Das heißt, dieses Bedecken erfordert den Tod, das Opfer eines Lebens, und dafür wird Blut vergossen. Das heißt, wir haben es im ersten drei Kapitel, wird Blut vergossen, damit Adam und Eva geschützt, bedeckt, gesühnt werden. Das heißt, wir haben in der Schöpfungsgeschichte schon diesen Zusammenhang, den Jesus im Abendmahl dann auch wieder thematisiert. Jetzt vielleicht noch ganz klein zur nächsten blutigen Opfer. Das findet statt in der Erzählung von Kain und Abel. Kain ist Landmann. Was opfert er? Gemüse. Genau. Kein Blut nötig. Abel opfert Tiere, denn er ist Hirte. Wenn man Tiere opfert, wieder das Gleiche. Die werden getötet. Steht da nicht drin, aber es ist natürlich klar. Und dann kommt es, was mich in meiner Kinderbibel immer genervt hat. Da sind dann diese beiden Altäre von den beiden Söhnen und der eine Rauch geht so runter und der andere geht rauf. Und der Kain, der guckt schon so böse und der Abel ist natürlich glücklich. Ich habe gedacht, das ist doch empörend. Was kann denn der Kain dazu, dass Gott dieses Opfer nicht annimmt? Das fand ich ungerecht. Aber es ist eine Lektion, die uns erzählerisch lehrt, ich sag mal, wie Gott so denkt. Er teilt in dieser Geschichte Kain und Abel mit, ihr könnt nicht das Mittel wählen, um euch mir zu nahen. Ich suche das aus. Und mit dieser Geschichte zeige ich, Blut ist nötig. Ein blutiges Opfer, jemand lässt sein Leben, um sich mir zu nahen. Ob wir das nun gut finden oder nicht, aber so steht's da. Gut, die Geschichte geht dann weiter, Opfer und so weiter. Aber im dritten Mose sagt Gott dann etwas sehr Erhellendes in diesen ganzen Gesetzestexten über Opfer. Das Leben des Fleisches ist das Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit Sühne für euch erwirkt werden kann. Also hier steht wieder dieses Wort der Bedeckung. Denn das Blut ist die Lebenskraft und erwirkt Sühne. Das ist quasi Beschluss Gottes, teilt er den Israeliten einfach mit. Und das ist die Begründung, dass Blut nötig ist, weil Blut steht für Leben. Ein Leben muss geopfert werden. Und im Verlauf des Alten Testaments, wir kommen dann zu Jesaja 53, sagt Gott, das letzte und einzige und wirklich wirksame Opfer ist dann der Messias, ist Christus, ist der Knecht Gottes, der sein Leben, sein Blut hingeben wird zur Vergebung unserer Sünden. Deswegen ist es nötig. Also wir haben eine kleine Geschichte gemacht, dass es in der Schöpfung anfängt, über 3. Mose, Jesaja 53, hin zum Abendmahl. Gott hat sich darauf festgelegt, dass sein Sohn, der Christus, sein Leben hingeben muss, damit wir Sühne, damit wir Vergebung erlangen. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist das zu glauben. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Und das drückt sich halt im Abendmahl aus, indem wir dieses merkwürdige Zeichen, an den wir uns wahrscheinlich schon gewöhnt haben, teilnehmen, dass wir zeichenhaft das Blut Jesu, sein Leben trinken und in uns aufnehmen, um geschützt zu werden, Sühne zu erlangen. Hebräer 10 sagt dann, so haben wir nun, liebe Schwestern und Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit, ins Heiligtum einzutreten, das heißt die Freiheit, in Beziehung zu Gott zu leben. Frei zu sein von dieser Angst, vor dem Erschrecken, vor den eigenen Abgründen, das ist bedeckt, das ist gesühnt. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, wir müssen unser Leben nicht mehr opfern. Das hat Jesus ein für alle Mal getan und in der Teilnahme des Abendmahls dürfen wir diese Befreiungstat feiern und dazu will ich heute ganz herzlich einladen. Bevor wir das aber tun, singen wir noch ein Lied. Richtig?